Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Jesus der Jude, so lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Und so lautet auch der Titel eines Buches, das mein Gast geschrieben hat. Mein Gast, das ist Dr. Guido Baltes. Er ist evangelischer Theologe und hat als solcher ein besonderes Anliegen. Er möchte nämlich dazu beitragen, dass Christen durch ihre Beschäftigung mit Jesus sehen lernen, wie sehr Jesus im Judentum verwurzelt war. Denn auch wenn Christen in Westeuropa heute den Antisemitismus aus der Kirchengeschichte hoffentlich weit hinter sich gelassen haben, gibt es leider immer noch viel Raum für Missverständnisse und Abgrenzungen zwischen Juden und Christen. Damit das vielleicht ein kleines bisschen besser wird, möchte ich mit Guido Baltes heute über einige Gründe für diese Missverständnisse sprechen, in der Hoffnung, dass damit auch eine versöhnliche Brücke hin zum Judentum geschlagen werden kann. Ich freue mich sehr, dass das möglich ist. Herzlich willkommen, Herr Baltes.
Hallo.
Ja, bevor wir in das Thema konkret einsteigen, möchte ich gerne ein bisschen etwas dazu wissen, wie Sie selbst denn darauf gekommen sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich weiß von Ihrer Webseite, dass Sie gar nicht immer ein so enges Verhältnis zum Judentum hatten. Im Gegenteil, früher hat es Sie eher genervt, wenn Sie Christen begegnet sind, die sich für das Land Israel und das jüdische Volk so sehr begeistert haben. Was hat Sie denn daran gestört?
Was hat mich daran gestört? Ich glaube, es war die Ansicht natürlich, dass Gott irgendwie überall ist und dass Gott alle Menschen lieb hat. Und dann war mir das so ein bisschen komisch, dass es da ein besonderes auserwähltes Volk gibt. Und Christen, die sagen, das ist ein besonders wichtiges Thema, weil ich dachte, es gibt so viele andere wichtige Themen, wird das nicht ein bisschen übertrieben?
Die Wende kam dann, als Sie mit Ihrer Frau und auch Ihrer Frau zuliebe, wenn ich es richtig weiß, für ein Jahr nach Israel gegangen sind. Was hat sich denn in dieser Zeit in Ihrer Einstellung zu Land und Leuten verändert?
Naja, es ist natürlich so wie immer, wenn man mit Menschen zusammenlebt, dann lernt man sie besser kennen und entdeckt das Besondere an ihnen. Und das war in dieser Zeit eben so. Wir beide sind nach dem Abschluss unserer Ausbildung eben erstmal für ein Jahr nach Israel gegangen und dann später nochmal ein paar Jahre. Und dann wurde das plötzlich für mich etwas normaler. Es waren jetzt nicht die besonderen, irgendwelche speziellen Christen um mich herum, die dieses Thema besonders auf dem Herzen hatten, sondern es war meine normale Lebensumwelt. Mein täglich Brot sozusagen, wenn ich einkaufen gegangen bin, der Kalender war jüdisch. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das war ja im Neuen Testament auch so. Also diese Normalität der jüdischen Umgebung, das war für mich so ein bisschen Augenöffner zu sagen, so muss es auch im Neuen Testament gewesen sein.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie sind mit Ihrer Frau später dann nochmal für 4 Jahre nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie haben dort ein christliches Gästehaus geleitet. Vielleicht ganz kurz, was waren so prägende Erfahrungen in den Begegnungen mit den Gästen und den Einheimischen in diesen 4 Jahren?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben dort ein Haus betreut oder geleitet, was in der Altstadt von Jerusalem liegt, und zwar im arabischen Teil der Altstadt. Also wir haben eigentlich in einer arabischen Umgebung und Nachbarschaft gelebt und gewohnt. Unsere Nachbarn, wo wir einkaufen waren, die wir gesehen haben, wenn wir auf die Straße gegangen sind, das waren alles arabische Leute, zum Teil christlich, zum Teil muslimisch. Und dann haben wir viel dort auch gearbeitet mit ausländischen Reisenden, also Leute, die nach Israel kamen. Unsere Gäste und Besucher in diesem Haus waren oft Reisende oder Pilger, die irgendwie in Jerusalem waren, um geistliche Erfahrungen zu machen und um mehr über Gott zu lernen oder sich mit den Religionen zu beschäftigen oder Stätten der Bibel zu besuchen. Und es war immer sehr spannend, mit ihnen ins Gespräch zu kommen darüber, wie das ist, wenn man die Bibel liest in dem Umfeld, wo sie entstanden ist.
Mhm. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben da in einer ganz spannenden Situation gewohnt. In einem Vortrag haben Sie auch mal gesagt, dass Israel ein Land ist, in dem man viel über Politik, über Versöhnung und über das Miteinander der Religionen lernen kann. Das ist jetzt natürlich ein riesiges Gebiet, da könnten wir eine eigene Sendung dazu machen. Aber was haben Sie denn ganz persönlich im Blick auf diese Bereiche gelernt?
Also Politik, wir haben ja jetzt gerade im letzten Jahr eigentlich das Thema wieder ganz groß auf der Tagesordnung. Jeder redet drüber. Ich höre jeden Tag Nachrichten und Podcasts, die sich damit beschäftigen. Und mir fällt trotzdem auf, obwohl ich jetzt auch schon wieder viele Jahre in Deutschland lebe, dass dieser Außenblick aus Deutschland eben doch oft einer ist, der ganz viele Alltagsdetails übersieht. Also dieses Miteinander zum Beispiel von Juden und Arabern in den Straßen von Jerusalem, die Alltäglichkeit von sowohl positiven, freundschaftlichen Miteinander als auch die Alltäglichkeit von Feindschaft, Feindseligkeit, kleinen terroristischen Übergriffen, kleinen rassistischen Übergriffen. Also das macht das ganze Bild nochmal komplexer und mir fällt es schwer, so einfache Antworten zu formulieren, wie ich sie manchmal im Radio oder im Fernsehen höre. Also zu verstehen, dass die Politik doch sehr viel komplizierter ist, als es die einfachen Lösungen nahelegen. Das Miteinander der Religionen auch. Ich bin ja überzeugter Christ und dort Menschen zu begegnen, die von ihrem Glauben auch so überzeugt sind, aber einen anderen Glauben haben, das fand ich sehr spannend, weil es dort auch eine größere Selbstverständlichkeit gibt des Miteinanders. Man redet über diese Dinge. Der Taxifahrer fragt einen, Sie sind Christ, das ist ja interessant, sind Sie evangelisch oder katholisch? Und dann ist man im Gespräch und der Taxifahrer ist Moslem und dann erzählt er von seinem Glauben. Das gibt's in Deutschland ja nicht so. Es ist ja eher so ein Tabuthema. Ja, und das Thema Versöhnung ist eben spannend. Wie kann man in diesem Mix der Religionen und der politischen Wirren so leben, dass es der Versöhnung dient? Das ist ja oft spannend, weil meistens geht's den Leuten eher darum, wie kann man Recht behalten? Und für mich war immer so die Frage, was dient denn der Versöhnung?
Ja, zurück zu Ihrer Zeit in Jerusalem selber dann. Sie haben dann eine interreligiöse Gruppe auch besucht, die gemeinsam die Bibel gelesen hat. Was war denn Ihre Motivation dafür, eine solche Gruppe zu besuchen? Und wie muss man sich sowas vorstellen, so ganz grob?
Also es gibt in Jerusalem sehr viele solcher Gruppen, ganz unterschiedliche Kreise, die sich treffen. Und das ist eben oft interreligiös, weil da eben so viele Leute aus verschiedenen Religionen leben. Und manche dieser Gruppen geht es eher darum, die jeweilige Religion kennenzulernen. Also da tauscht man sich aus und fragt, was denkt denn ihr über Gebet oder was denkt denn ihr über den Frieden oder wie stellt ihr euch Gott vor? Und dann lernt man voneinander über die andere Religion. Dann gab es eine andere Gruppe, die war christlich-jüdisch. Und zwar war das eine Gruppe, die sich traf, speziell mit dem Ziel, gemeinsam das Neue Testament zu lesen. Also christliche und jüdische Forscher, die sagen, wir wollen das Neue Testament lesen und zwar mit christlichen und jüdischen Augen. Und das fand ich auch eine sehr spannende Gruppe, weil ich eben von Haus aus auch Neutestamentler bin, zu gucken, wie lesen denn Juden unser Neues Testament, das ja in einem jüdischen Umfeld spielt und einen jüdischen Hauptakteur hat, Jesus.
Ja, in dieser Gruppe hatten Sie dann auch so eine Art Aha-Erlebnis, das dann später zu Ihrem Buch Jesus der Jude geführt hat. Sie saßen nämlich, oder ich weiß nicht, ob es diese Gruppe war, aber Sie saßen auf jeden Fall in jüdischen Vorlesungen und haben da einen jüdischen Redner über das Christentum sprechen hören. Und dann hat der Redner eine Aussage gemacht, die nicht mit Ihrem Verständnis, und Sie sind ja Christ, vom Christentum übereingestimmt hat. Was hat dieses Erlebnis denn bei Ihnen dann angestoßen?
Das war ehrlich gesagt gar nicht ein Erlebnis. Ich habe eins rausgepickt in meinem Buch, wo ich gesagt habe, das hat mich da so ein bisschen getriggert, aber es war eigentlich eine Dauererfahrung. Das war eine wöchentliche Talmud-Vorlesung. Und in so einer Vorlesung kamen dann natürlich immer Vergleiche, auch wie ist es denn bei den Christen? So, ne? Also wir machen das so als Juden und wir glauben dies. Anders ist es ja bei den Christen so und so. Das war natürlich, weil man das Besondere am eigenen zeigen will. Und das war eine, dass er eben sagte, wie ist es denn mit der Vergebung? Ne? Und dann sagte er darüber, wie wichtig das ist im Judentum, dass man einander vergibt und dass man aufeinander zugeht und sich Vergebung zuspricht und Vergebung nicht nur bei Gott abholt. Ne? Und dann sagt er eben, ja, bei den Christen ist das ja anders, da gehe ich jetzt zur Beichte und dann spricht der Priester mir Vergebung zu und dann muss ich nicht mehr zu meinem Mitmenschen gehen. So. Und ich saß da als christlicher Hörer und sagte, nein, das stimmt doch gar nicht. Ja? Also ich würde ja genauso sagen, ich weiß, was er meint mit der Beichte und so, aber natürlich muss ich auch zu meinem Mitmenschen gehen. So. Und dann habe ich so ein bisschen an mich gedacht und habe überlegt, wie oft mache ich sowas eigentlich in meinen Predigten. Ja, und dann habe ich meine eigenen Predigten beobachtet und habe gemerkt, ich mache ja genau das Gleiche. Ich sage immer, ja, Jesus spricht mit einer Frau, ganz anders als bei den Juden, da würde nie jemand mit einer Frau sprechen. Ja, Klassiker. Ich höre das bis heute in vielen Predigten. Und dann habe ich immer nachgedacht, habe gedacht, würde dieser Rabbi, den ich da immer zuhöre, das auch bestätigen, dass ein Jude nicht mit einer Frau spricht? Ja, und dann fiel mir ein, nee, natürlich nicht. Ich kenne ja so viele Juden und die sprechen alle mit Frauen. Wie komme ich eigentlich da drauf? So, und das hat mir zu denken gegeben.
Dabei stoßen wir dann gleich auf ein Problem. Christen haben sich ja oft in der Kirchengeschichte gerade in Abgrenzung zum Judentum definiert. Und im Laufe der Kirchengeschichte hat das ja sogar teilweise in heftigen Antisemitismus umgeschlagen. Wie ist es eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen? Anfangs galt das Christentum ja noch als Sekte des Judentums und es waren viele Juden, die zuerst an Jesus geglaubt haben, ohne dass sie deswegen ihr Jüdischsein aufgegeben haben.
Ja, es gibt da eine lange Geschichte. Man spricht von der Geschichte der Trennung der Wege. Also wann und wie ist das eigentlich auseinandergegangen? Und ja, man sieht ja schon im Neuen Testament, dass es da Konflikte gibt. Also manche Juden glauben an Jesus, manche Juden glauben nicht an Jesus. Da gibt es schon Streit, wer hat denn jetzt recht? Und dann kommen jetzt noch Nicht-Juden dazu. Da gibt es dann auch Streit. Erstmal in der Gemeinde, dürfen die jetzt dazukommen oder nicht? So, und dann wächst sozusagen die Gruppe der Jesus-Nachfolgenden und wird mit der Zeit immer mehr nicht-jüdisch. Natürlich, weil immer mehr Nicht-Juden dazukommen. Und dann kann man das so die ersten Jahrhunderte beobachten, wie dann plötzlich die Mehrheit in der Jesus-Nachfolgergruppe keine Juden mehr sind. An vielen Orten dann im Römischen Reich, in Rom oder in Europa, wo gar keine Juden mehr in der Gemeinde sind. Und dann schlägt das natürlich um, diese Feindseligkeit, die ursprünglich innerhalb des Judentums war, der Streit um Jesus, wird dann zu einem Streit zwischen Jesus-Nachfolgern und Juden. Und plötzlich sagt man, die Juden sind die anderen, die Juden sind die Bösen, die sind gegen Jesus, die sind Feinde Gottes. Und dann wurde es eben immer schlimmer, dass man sagt, Gott hat sie verworfen und sie haben es verdient, dass man sie bedroht, belästigt, umbringt, vertreibt, weil sie ja von Gott verflucht sind. Also so ist eine Kürze der Geschichte vielleicht.
Also dass die Entfremdung quasi mit dazu beigetragen hat, dass es dann irgendwann auch in Feindschaft umgeschlagen ist. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Christen in der Gefahr stehen, ein falsches Bild von Jesus zu haben, weil sie eben ein falsches Bild vom Judentum haben. Und Sie benutzen den Vergleich, dass Christen mit der falschen Brille auf die Berichte im Neuen Testament schauen und dann Jesus auch falsch verstehen. Was sind denn das für Brillen, die uns als Christen, ich schließe mich da ja auch mit ein, häufig eine klare Sicht auf Jesus und auf das Judentum seiner Zeit verhindern?
Ja, also in meinem Buch oder in dem, was ich auch in Gemeinden erzähle, versuche ich mich ein bisschen auf solche Missverständnisse zu konzentrieren, die gar nicht so sehr den Kern des Glaubens angehen. Also dieser Streit um, wer ist Jesus, der ist ja bis heute aktuell. Also da denken Jesus-Nachfolger und nicht Jesusgläubige Juden ja immer noch unterschiedlich. Heute reden wir friedlicher darüber und weniger feindselig, aber wir sind immer noch unterschiedlicher Meinung. So. In meinem Buch oder in meiner Arbeit versuche ich mich auf andere Dinge zu konzentrieren, nämlich unnötige Missverständnisse und Falschdarstellungen von Juden, die so auch gar nicht im Neuen Testament stehen. Ich habe das eben zum Beispiel gesagt, das Beispiel, Juden sind frauenfeindlich. Grundsätzlich so. Jüdische Rabbis reden nicht mit Frauen, im Judentum hatten Frauen nichts zu sagen. Bei Jesus ist das alles ganz anders. Also diese Brille, das Judentum ist frauenfeindlich. Und das kann man jetzt noch, es gibt andere Brillen, das Judentum ist fremdenfeindlich. Also man hört das sehr oft in Predigten, die Juden hassten die Römer oder sie hassten die Samariter oder sie hassten überhaupt alle, die anders waren. Ein jüdischer Rabbi wäre nie in das Haus eines römischen Hauptmanns gegangen. Aber Jesus lässt sich einladen. Da kann man ganz viele Dinge aufzählen. Und was ist das denn für ein Bild, was dahinter steckt? Das Bild einer fremdenfeindlichen Religion.
Mhm. Christen gehen ja auch oft von der Annahme aus, dass Jesus mit der Gründung des Christentums das Judentum quasi abgelöst hat, wenn nicht sogar übertrumpft. Sie haben das gerade schon angedeutet. Ja, die Juden waren so und so und dann kam Jesus und das war ja alles viel besser. Und das trifft dann oft auch auf die Bewertung vom Alten Testament zu. Also Jesus hat das quasi alles abgeschafft oder mit Jesus wurde alles besser. Sie würden das anders sehen, dass Jesus das Judentum nicht abgelöst hat oder abgeschafft. Warum?
Ja, eine spannende Frage, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott in der ganzen Bibel redet. Also es gibt nicht das Alte Testament als Buch des Judentums und das Neue als das Buch des Christentums, sondern es gibt die eine Bibel, in der Gott redet und es erzählt eine Geschichte von einem Gott, der die ganze Welt liebt und mit der ganzen Welt einen guten Plan hat und der das jüdische Volk erwählt, um durch das jüdische Volk die ganze Welt zu segnen. So, das ist die Geschichte. Und diese Geschichte ändert sich ja nicht im Neuen Testament. Das ist manchmal das, was Christen denken, dass sie sagen, naja, der Plan hat nicht funktioniert. Das ist das Alte Testament. Ein großer Lehrer, also Professor aus Marburg, wo ich herkomme, Rudolf Bultmann, hat mal gesagt, man kann das Alte Testament eigentlich nur als eine Geschichte des Scheiterns lesen. Und dann kommt eben das Neue Testament, um zu sagen, jetzt machen wir es besser. Und dann entsteht diese Haltung, wir als Christen sind jetzt die Besseren und wir lösen das Judentum ab und wir ersetzen das. Es gibt diese Enterbungstheologie oder Ersetzungstheologie, die das tut. So, und mein Ansatz ist, nein, es ist genau die gleiche Geschichte. Auch im Neuen Testament ist es der Gott, der die ganze Welt will. Und er tut das, indem er das jüdische Volk erwählt und innerhalb des jüdischen Volkes einen Menschen sendet, Jesus den Messias, um die Welt zu retten. Das ist eigentlich der Kern unseres jüdischen Glaubens. Das heißt, Jesus kam nicht in die Welt, um das Judentum abzulösen, sondern um genau diese Geschichte Gottes mit dem Judentum zu ihrer Vollendung zu bringen.
Und trotzdem haben sich Judentum und Christentum ja dann auseinanderentwickelt. Was ist denn dann das Spezifische an Jesus? Was, wenn Sie sagen, das Alte Testament, das gehört auch zum Christentum dazu und jetzt fängt nicht auf einmal was völlig Neues an. Was ist denn dann das Besondere, was Jesus gebracht hat, was er ist, was sich vom jüdischen Glauben abhebt? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann.
Genau, das wäre meine Frage. Muss man das eigentlich sagen? Muss es sich abheben? Ich fange mal an mit bei der Antwort, was ist nicht bei dem, was ist das Besondere, sondern was ist nicht das Besondere? Denn das, was wir heute oft als das Besondere ansehen.
Am Christentum jetzt wahrscheinlich.
Das Besondere am Christentum, wenn man genau hinschaut, sind das Ideen aus der Neuzeit, aus der Aufklärungszeit, wo man eigentlich nicht mehr dran geglaubt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in die Welt kam, um uns zu erlösen und für uns zu sterben und aufzuerstehen. Das konnte man ja in der Moderne nicht mehr glauben. Also hat man gefragt, warum kam er dann überhaupt? Und dann hat man gesagt, naja, er kam, um die Welt besser zu machen. Er war einfach ein besserer Mensch als die Juden. Und gleitet das Ganze so ins Moralische ab. Also man sagt eben, Jesus war frauenfreundlich, die Juden waren frauenfeindlich. Jesus war ausländerfreundlich, die Juden waren ausländerfeindlich. Die Juden waren gesetzlich, Jesus war frei und hat sich nicht an Gesetze gehalten und so weiter. Das heißt, man hebt es oder man senkt das Ganze auf eine moralische Besserung. Also das Christentum ist die schönere Religion, die bessere, die moralischere Religion, weil man nicht mehr danach fragt, was ist eigentlich die Wahrheit dahinter und was tut Gott. Und jetzt würde ich eben sagen, wenn wir diese Missverständnisse ein bisschen wegräumen und sagen, es geht nicht darum, ob das Christentum moralisch besser ist als das Judentum, sondern es geht darum, ob das stimmt, was im Neuen Testament gesagt wird, dass Jesus Christus der Messias, der Gesandte Gottes ist, der in die Welt kam, um unsere Schuld zu bezahlen und uns das Leben zu bringen durch seine Auferstehung. So. Also ich würde sagen, genau das ist mir wichtig, das Besondere am christlichen Glauben zu entdecken. Und ich sehe das Besondere in der Tatsache, dass Gott in die Welt kommt, in Jesus, um die Welt zu erlösen. Das ist aber keine unjüdische oder antijüdische Geschichte. Im Gegenteil, es ist eine jüdische Geschichte. Sie muss sich gar nicht, man muss jetzt nicht fragen, was ist das andere daran, weil es ist nichts anderes. Es ist genau das, was Gott immer vorhatte.
Mhm. Dann kann man sich ja aber trotzdem fragen, warum fällt es so vielen Juden so schwer, das zu sehen, dass Jesus, der Jude, eigentlich auch der jüdische Messias ist?
Das ist eine spannende Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, gerade natürlich in den auch christlich-jüdischen Gruppen. Und da hat es mir geholfen, ein bisschen hinzuhören und auch zu verstehen, es ist gar nicht so so absurd, dass Menschen auch nicht an Jesus glauben. Es war schon zur Zeit Jesu überraschend, wie Jesus in die Welt kam, wie er gehandelt hat, dass Gottes Plan sich so realisiert, wie er sich realisiert hat im Neuen Testament, das war nicht so wirklich abzusehen. Wir sagen als Christen dann oft, ja, da gibt es ja hunderte von Stellen im Alten Testament, die das so voraussagen. Aber im Gespräch mit Juden ist mir klar geworden, das merkt man und sieht man oft auch nur, wenn man Jesus schon kennt. Dann entdeckt man im Alten Testament Hinweise, wo man sagt, ach, jetzt kann ich die auch so lesen. Und dann habe ich aber meine jüdischen Gesprächspartner gefragt, wie lest ihr das denn? Und die hatten auch gute Antworten, wie sie sagen, ja, für mich bedeutet das ganz was anderes. Und im Kern lief es immer darauf hin, und das ist auch in vielen, es gibt ja auch jüdische Bücher über Jesus von großen Gelehrten, Shalom Ben-Churin, David Flusser und anderen. Und im Kern geht es immer darum zu sagen, wir erwarten als Juden eine messianische Zeit und auch eine messianische Erlösung. Aber wir glauben daran, dass wenn der Messias kommt, dass dann auch die Welt so wird, wie Gott sie will. Also keine Kriege mehr, keine Krankheiten, kein Leid mehr. Eine echte Erlösung. Ja, und das ist nicht passiert. Und deswegen können wir das nicht glauben, dass Jesus der Messias war. Und da muss ich dann sagen, das kann ich nachvollziehen. Weil wir haben als Christen das Überraschende, dass wir sagen, er war schon einmal da. Da ist aber die Welt noch nicht wirklich endgültig erlöst worden. Und er kommt nochmal, dann wird es so sein, wie es auch Juden erwarten.
Was braucht es denn dann heute im Miteinander von Juden und Christen, dass Juden das von einem Christen vielleicht annehmen können, erstmal nur zu hören, Jesus könnte der Messias sein, auf den er eigentlich wartet, auch wenn er es vielleicht nicht gleich für sich sehen kann? Was für eine Haltung, was für eine Art von Begegnung braucht es da zwischen Christen und Juden?
Naja, ich würde sagen, das, was ich erlebt habe als Dialog. Ja, Dialog heißt ja, wir reden miteinander, jeder hört auf den anderen. Und ich glaube, dass es doch in der Geschichte sozusagen der Umgang eher einseitig war. Das heißt, Christen wollten Juden gerne überzeugen von der Richtigkeit ihres Glaubens. Und sie haben das manchmal auch sehr aufdringlich getan, manchmal auch gewalttätig. Und manchmal mit wenig Verständnis für das, was Juden glauben und was Juden wichtig ist. Also man hat dann eher gesagt, warum bist du so dumm, warum bist du so blind, warum verstehst du das nicht, das kann doch jedes Kind verstehen. Ja? Und diese Feindseligkeit, die oft in der Begegnung zwischen Christen oder Begegnung von Christen mit Juden drin war, die versuche ich rauszunehmen und zu sagen, lass doch mal die Feindseligkeit weg, lass uns doch mal miteinander reden, warum glaube ich das, was ich glaube und warum glaubst du das, was du glaubst. Und wenn uns das gelingt, darüber zu reden, ohne diese feindseligen Klischees auch einzubauen immer. Ja, du kannst das ja nicht glauben, weil du so gesetzlich bist. wenn wir das weglassen, wird ein echtes Gespräch draus. Und das wünsche ich mir eigentlich.
Stichwort Gesetz. Sie haben es gerade gesagt. Sie greifen in Ihrem Buch verschiedene Beispiele von Bereichen auf, in denen wir als Christen ein falsches Bild vom Judentum haben. Die können wir jetzt nicht alle ansprechen. Das sind zu viele. Wer sich da näher damit beschäftigen möchte, dem sei das Buch Jesus der Jude empfohlen. Aber ein Bereich, den Sie ansprechen, ist eben beispielsweise die Bedeutung des Gesetzes. Und ein gängiges Verständnis ist hier ja, dass das Judentum eine Gesetzesreligion ist, in der es darauf ankommt, dass man die Gesetze möglichst genau hält, damit Gott zufrieden mit einem ist. Und für das Christentum hingegen sei es dann eben kennzeichnet, dass Jesus die Bedeutung des Gesetzes aufgehoben ist und die Freiheit vom Gesetz betont und dass alles nur Gnade ist. Sie würden diesem Gegensatz nicht zustimmen. Warum denn nicht?
Fangen wir bei dem ersten an. Also man muss sich eben beides anschauen im Dialog. Erstens stimmt das, was ich über das Judentum denke und sage. Und zweitens stimmt das, was ich über Jesus denke und sage. Fangen wir auf der jüdischen Seite an. Ja, das Judentum ist eine Religion des Gesetzes. Das ist an sich erstmal nichts Neues, nichts Schlimmes. Würde, glaube ich, auch jeder Jude, jede Jüdin zustimmen. Die Tora ist enorm wichtig. Und sie ist ja auch in unserem Alten Testament. So, da kommen wir gleich zur christlichen Seite. Aber ja, das Judentum ist eine Religion des Gesetzes. Und jetzt kommt aber so Kleinigkeiten, die Forschung spricht ja hier von Mikroaggressionen. Also ganz kleine, gar nicht bös gemeinte Kleinigkeiten. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist eine Religion des Gesetzes, in der man das Gesetz immer ganz genau hält. So, dieses ganz genau, da setze ich zum Beispiel an und sage, warum betonen wir bei Juden immer, dass sie das Gesetz ganz genau halten? Und dann kommen wir zu Jesus und sagen, ja, entweder er hat uns ganz vom Gesetz befreit oder Christen haben ja auch ein Gesetz, aber dann frage ich mal, was ist die Alternative zu ganz genau? Und das sind dann auch manchmal andere Wörter, penibel oder so. Dann frage ich immer, was ist zum Beispiel, wir haben ja Straßenverkehrsordnung, das sind Gesetze. So, bei Rot soll man nicht drüber fahren. Was heißt jetzt ganz genau halten? Also dieses Gesetz halte ich, wenn ich Auto fahre, ich halte an einer roten Ampel. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, wie man das nicht so genau halten soll. Und das ist ja bei vielen, weil du sollst nicht töten. Ja, die halten das ganz genau. Ja, wie denn sonst? Ja, also das wäre so meine erste Frage, dieses, was oft hineinkommt, was ich mikroaggressiv nennen würde, dass man betont eine gewisse Kleinlichkeit, also man sagt dann auch oft kleinlich, penibel, solche Worte, dass man irgendwie denkt, das ist irgendwie negativ. So, das ist das eine, also die Art, wie sie das Gesetz halten. Das zweite, was dazu kommt, ist, dass man ihnen unterstellt, dass ihre Gesetzestreue auch menschenfeindlich ist. Also, dass man immer sagt, ihnen war das Gesetz halten wichtiger als die Liebe. Wichtiger als den Menschen zu helfen. Sie haben das Gesetz benutzt eigentlich, um nicht helfen zu müssen. Klassische Geschichte der barmherzige Samariter. Da wird immer gesagt, die beiden, die da vorbeigehen, sind halt Juden. Die halten sich an ihre Gesetze und deswegen brauchen sie nicht zu helfen. Und das ist, wenn man sich die Geschichte genau anschaut, Unsinn. Der Punkt ist, dass sie sich nicht an ihre Gesetze halten, weil das Gesetz vorschreibt, du hättest helfen müssen. So. Also, das würde ich ankreiden und würde sagen, ja, die halten sich an Gesetze. Aber warum immer das so betonen? Und das Zweite, dass man ihnen unterstellt, sie wollten durch Gesetze sich den Himmel verdienen. Das ist auch keine jüdische Vorstellung. Und dann muss man auf die christliche Seite und fragen, wo ist denn die Geschichte, wo Jesus das Gesetz aufhebt oder das Gesetz bricht? Oder wo steht das denn mit der Freiheit vom Gesetz? Also bei Jesus zum Beispiel gibt es das Wort Freiheit nur einmal. Im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 8. Und da geht es um die Freiheit von der Sünde. Ja, Jesus kommt, um uns frei zu machen, aber nicht vom Gesetz, sondern von der Sünde, weil er eben sagt, haltet euch doch bitte an Gottes Gesetze.
Dann bleibt für mich als Christin jetzt trotzdem noch die Frage, ich gehe ja davon aus, dass ich als Mensch meine Schuld gar nicht begleichen kann vor Gott und dass deswegen Jesus auch für meine Schuld gestorben ist. Und als Folge dessen schenkt mir Gott auch den Heiligen Geist, der dann auch die Kraft ist, der die Veränderung in mir bewirkt. Jetzt würde ich sagen, das kann ein Jude so für sich wahrscheinlich nicht sagen. Wie läuft das denn dann gängigerweise im Judentum mit der Vergebung der Schuld? Wie würde ein Jude das sehen? Und auch mit der Kraft des Heiligen Geistes? Das finde ich nochmal eine ganz spannende Frage. Als Christ darf ich sie erleben. Wie sieht das im Judentum aus?
Ja, vielleicht fangen wir auch da nochmal im Alten Testament an. Also ich höre das oft von Christen, dass gesagt wird, das Besondere am Christentum ist, bei uns gibt es Vergebung und Gnade. Und beim Judentum gibt es eigentlich nur das Gesetz. Und da muss man sich eben durch die guten Taten den Himmel verdienen. So, ne, das ist manchmal dieser Gegensatz Gesetz versus Gnade oder Gesetz gegen Evangelium. Und dann gehe ich immer mit den Leuten zurück und lass uns mal gucken, wo die Sache mit der Gnade eigentlich herkommt. Ist es eine christliche Idee? Ist es eine Neuigkeit, die Jesus bringt? Und dann finden wir raus, die Idee mit der Gnade Gottes ist eine alttestamentliche Idee. Gott stellt sich im Alten Testament vor als der gnädige Gott. 2. Mose 34, eine Kernstelle, wo Gott Mose begegnet auf dem Sinai und sagt, ich bin beides. Ich bin ein Gott der Gnade und der Vergebung. Und dann hat er ganz viele barmherzig, geduldig, gnädig und so weiter. Aber ich bin auch ein Gott, der die Sünde straft. So, beides ist da. Beides ist bei Jesus genauso. Die Gleichnisse Jesu sind da ganz klar. Die Sünder werden da immer rausgeschmissen, heulen und Zähne klappern. Die kommen nicht ins Hochzeitsfest.
Das wollen wir heute ja gar nicht so gerne hören.
Genau, wir schmeißen diese Dinge raus bei Jesus und bei den Juden lesen wir nur diese Dinge. Und ich würde sagen, nein, beide. Bei beiden ist Gott beides. So, und jetzt wird dann immer gesagt, ja, was machen die armen Juden mit der Vergebung? Und dann gehe ich wieder ins Alte Testament und sage, genau an der gleichen Stelle, wo Gott mit Mose auf dem Sinai ist, da sagt Mose, ah, mein Volk, das sind alles Sünder. Könntest du nicht mein Leben nehmen und dafür meinem Volk vergeben? Und Gott sagt, nee, das ist ein Deal, den machen wir nicht. Jeder ist für seine eigene Schuld verantwortlich. Aber es wird eine Zeit kommen, sagt Gott, da werde ich mich ihrer Sünde annehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort, was in die Zukunft weist. Und dann sagt Gott so, wir haben schon mal eine Lösung. Und dann kommt ein ganz wichtiges Gesetz, das übersehen wir sehr oft, das Gesetz zum Yom Kippur. Der große Tag der Versöhnung. Und worum geht es da? Um die Tatsache, dass Gott Schuld vergibt. Selbst wenn wir nicht alles richtig machen, selbst da, wo wir Sünde machen, ganz, ganz, man sagt, das ist der höchste Feiertag im jüdischen Kalender und den übersehen wir oft, das ist der Feiertag der Schuldvergebung. So, und natürlich, dann gab es im Alten Testament eben dort ein besonderes Opfer, das können wir uns jetzt nicht anschauen, aber die Idee war immer schon, dass Gott gesagt hat, du kannst deine Schuld nicht selbst bereinigen, sondern ich gebe dir eine Möglichkeit dazu und das ist dieser große Tag der Versöhnung. Und im Neuen Testament machen dann, also Jesus selber weist darauf hin, aber auch Paulus, die sagen, das, was wir immer schon im Yom Kippur gefeiert haben, nämlich dass Gott vergibt, indem er uns ein Opfer ermöglicht, das ist jetzt das, was wir im Leben Jesu sehen, dass Jesus selbst oder Gott selbst kommt und dieses Opfer bringt. Und das war eigentlich der Sinn des Yom Kippur, so sagt es Paulus zumindest. Mhm.
Und die Frage mit dem Heiligen Geist, da würde ich ja sagen, das ist aber dann schon was spezifisch Christliches, oder liege ich da falsch?
Nein, das würde ich auch so sehen. Also ich habe zumindest im jüdischen Kontext sehr wenig Reden über den Geist Gottes und den Heiligen Geist gehört. Natürlich ist auch das ein alttestamentliches Ding. Es kommt auf der ersten Seite der Bibel, dass Gott durch seinen Geist die Welt erschafft und so. Spielt schon in der Bibel eine Rolle, aber so das, was wir im Neuen Testament dann sehen, dass viel vom Heiligen Geist geredet wird, dass Jesus ihn verheißt, dass er am Pfingstfest auf alle ausgegossen wird, das ist meines Erachtens schon etwas, wo im Neuen Testament gesagt wird, jetzt erleben wir gerade etwas ganz Neues, tatsächlich etwas Neues. Es ist aber nicht etwas antijüdisch Neues oder etwas nicht anders als im Judentum, sondern wir erleben das, was im Judentum eigentlich erwartet wird für die Zukunft. Es gibt schon diese Heilig-Geist-Theologie, zum Beispiel beim Laubhüttenfest, das ist das Fest, was dann nach der Vergebung kommt, insofern passt es ja, wo man sozusagen ganz viel von Regen und frischem Wasser und sowas redet und das dann überträgt auf den Heiligen Geist und sagt, so wird es sein in der Endzeit, in der messianischen Zeit, dass der Heilige Geist sozusagen uns erfüllt, so wie frische Wasserquellen. Also das gibt es als jüdische Zukunftshoffnung, aber in der Gegenwart spielt es nicht so eine große Rolle wie in der christlichen Tradition.
Das wäre dann jetzt aber auch von christlicher Seite aus gesehen kein Grund, stolz zu werden, sondern eher um demütig zu sein und um zu lieben und um zu dienen.
Ja, und ich würde zum Beispiel sagen, ne, wir denken oft in diesem, die Juden haben so die eine Richtung und die Christen gehen in eine andere Richtung. Ich würde eher sagen, wir sind unterwegs auf dem gleichen Weg. Und die Christen, die christliche Behauptung im Neuen Testament ist aber sozusagen, dass wir auf dem Zeitstrahl schon weiter sind, als sozusagen unsere jüdischen Nachbarn sagen. Das ist so, wie wenn sich zwei Leute drüber reden, in welcher Zeitzone sind wir eigentlich? Und der eine sagt, ja, es ist jetzt irgendwie 5 Uhr am Nachmittag. Und der andere sagt, nee, Moment, wir sind schon in einer anderen Zeitzone. Eigentlich ist es 7 Uhr. Und das, was die einen für die Zukunft erwarten, ist bei den anderen schon Realität. Und wir streiten jetzt so ein bisschen darüber, in welcher Zeitzone leben wir eigentlich.
Stichwort Streiten. Eine Gruppe, mit der sich Jesus ganz oft gestritten hat, waren die Pharisäer. Sie malen in ihrem Buch da auch so ein bisschen ein anderes Bild, als wir klassischerweise von den Pharisäern gewöhnt sind. Für uns sind das die Strengen, die Lieblosen, eben die Gesetze genau einhalten und die jedem auf die Finger hauen, der das nicht auch so macht und sieht und tut. Und sie zeichnen ein anderes Bild von den Pharisäern zur Zeit Jesu. Was wäre denn eine realistische Vorstellung von dieser Gruppe von religiösen Gelehrten und religiösen Führern?
Das ist ein großes Thema, da gibt es auch dicke Bücher drüber. Und ich würde zunächst mal sagen, ich versuche gar nicht ein anderes Bild zu zeichnen, sondern ich versuche zu sagen, wahrscheinlich ist die Realität komplexer, als wir es denken. Also ich sage ja gar nicht, alle Pharisäer waren anders. Aber ich sage nicht, alle Pharisäer waren so, wie unsere neutestamentlichen Texte das sagen. Und vor allen Dingen nicht alle Pharisäer waren so, wie wir es in unseren Predigten sagen. So, also zum Beispiel, die Pharisäer haben allen Leuten auf die Finger gehauen, die was falsch gemacht haben. War jetzt mal so eine Redensart, aber sowas hören wir ja oft. Da würde ich sagen, wo ist jetzt die Stelle im Neuen Testament, wo die Pharisäer jemand auf die Finger hauen? der was falsch macht. Ja? Und da merke ich schon mal, haben wir jetzt gar nicht. Wir haben Stellen, wo Pharisäer Jesus kritisieren für das, was er sagt und das, was er tut. Aber diese Idee, dass sie sozusagen die strengen Religionswächter waren, die die anderen mit der Knute unterdrückt haben, das ist eine Idee aus christlichen Predigten. Wir lesen in jüdischen Quellen der Zeit, dass die Pharisäer die beliebteste Gruppe im Volk waren, von allen jüdischen Gruppen. Das waren sozusagen die Repräsentanten des Volkes, die sozusagen, wo die Leute sagen, das ist echter Glaube und so. Und mein Ziel wäre sozusagen zu sagen, lass uns doch von verschiedenen Pharisäern reden, die wir ja auch im Neuen Testament haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Bibeltext haben, wo da steht, die Pharisäer aber sagten zu Jesus, und dann sagen sie, warum heilst du am Sabbat zum Beispiel? Wir machen daraus, das ist die Haltung aller Pharisäer. Und ich schlage immer vor, wenn du darüber predigst oder eine Bibelarbeit machst, sag doch einfach, hier gibt es einige Pharisäer, die waren offensichtlich ärgerlich. Warum sind die ärgerlich? Und dann ein bisschen genauer zu gucken, es gibt ja auch andere Pharisäer. Also Paulus zum Beispiel war einer. Ja, und auch so, ne, es gibt ja auch Pharisäer, die an Jesus glauben. Gamaliel ist keiner, der an Jesus glaubt, zumindest nicht im Neuen Testament, aber der ganz der positiv,
wohlwollend war.
Mhm. Ja. Also ich will eher für ein vielfältigeres Bild plädieren und zu sagen, das sind Leute, denen der Glaube sehr wichtig war. Ich vergleiche sie manchmal so ein bisschen wie bei uns mit dem Pietismus. Also die Gruppe innerhalb des Judentums, die sozusagen bewusster und auch erkennbarer sich vielleicht auch in Verbänden zusammenschloss. Es gab da so Verbände von Pharisäern, wo man dann Mitglied werden konnte. Das ist ein bisschen wie bei uns im EC oder so. Ja, und zu sagen, aha, hier ist jemand, der bewusst sagt, ich möchte das leben, was in der Tora steht. Ja, und dann gibt es, wie auch bei uns in der pietistischen Gemeinde, da gibt es die etwas knausigeren und grantigen, die immer nur Nein sagen und immer dagegen sind und so. Die gibt es natürlich auch zur Zeit Jesu. Und es gibt die freundlichen, weltoffenen, interessierten, die bereiten. Und die gab es auch zur Zeit Jesu.
Und trotzdem fällt ja auf, dass wenn Jesus sich mit frommen Leuten auseinandersetzt und sie auch hart kritisiert, dann sind das meistens eben doch die Pharisäer. Und die Pharisäer kommen ja oft auch mit, aus meinem Verständnis heraus, mit Fangfragen zu Jesus und wollen ihn quasi reinlegen. Sie sind es dann ja auch tatsächlich, die den Anstoß dazu geben, dass Jesus festgenommen wird. Wie erklären Sie sich das denn? Also da muss es ja trotzdem oder doch innerhalb der Pharisäer da eine ganz große Strömung von Menschen gegeben haben, die mit Jesus eben nicht einverstanden war und mit seiner Art und Weise, über Gott zu sprechen und die Menschen zu lehren.
Ich würde es vielleicht andersrum sehen und ich würde sagen, gerade weil die pharisäische Bewegung von allen jüdischen Bewegungen Jesus am nächsten stand, gab es am meisten Opposition. Ich glaube, weil Jesus in seiner Art zu glauben und zu leben der pharisäischen Tradition sehr nahe stand, außer natürlich in diesem Anspruch, der Messias zu sein. Ja, deswegen waren es die Leute aus dieser Bewegung, die reagiert haben und die gesagt haben, ja, eigentlich wollen wir ja das Gleiche, aber du machst es falsch. Ja, und deswegen sind es immer wieder die Pharisäer, die da auf der Matte stehen und die anderen, die sagen, naja, lass den mal reden, ist sowieso so ein komischer.
Könnte man das dann sagen, dass das, was die Pharisäer aufgebracht hat, war nicht das, was Jesus gelehrt hat, sondern sein Anspruch, der Messias zu sein? Ist das eigentlich der Knackpunkt, um den es dann ging, wo sie dagegen dann auch rebelliert haben und gesagt haben, nee, das können und wollen wir so nicht stehen lassen?
Also es gibt beides. Ich glaube, im Kern ist es das. Also ich glaube, dass das eigentlich, und man kann ja am Ende auch schauen, was hat denn Jesus ans Kreuz gebracht? Was war denn der Vorwurf, mit dem auch der Hohe Rat sich gegen ihn gestellt hat? Es war ja nicht der Vorwurf, dass er irgendwie die Gesetze falsch ausgelegt hat. Da gab es immer mal Reibereien über die Sabbatauslegung, das Händewaschen und so. Aber dafür ist er nicht verurteilt worden, sondern für diesen Anspruch, sich selbst Gott gleich zu machen, wie es einer sagt, oder der Sohn Gottes zu sein oder der Messias zu sein. Und das ist mir eben wichtig, wenn ich sage, wir müssen die Missverständnisse ausräumen, dass wir zum Kern des Konfliktes auch kommen. Es gab ja einen Konflikt, aber ich würde sagen, der Konflikt war eben nicht darum, wie liberal bin ich oder wie gesetzestreu. Das ist ein moderner Konflikt, der in der Aufklärung entstand, wo die Leute gesagt haben, oh, Religion ist immer so gesetzlich, lass uns mal ein bisschen freiheitlicher sein, und dann hatte man liberale Theologie, so, ja. Und dann hat man Jesus instrumentalisiert und gesagt, Jesus war auch ein Liberaler, und die Pharisäer, das waren die Konservativen und die Traditionalisten. Das ist aber gar nicht der Konflikt im Neuen Testament, sondern der Konflikt ist Jesus der er behauptet zu sein. Und dann gibt es manchmal auch Streitigkeiten über Gesetzesauslegung. Also ja, Jesus war offensichtlich bei der Sabbatfrage einer anderen Meinung als seine pharisäischen Gegner. Ja, aber er sagt ja nicht, ich bin gekommen, den Sabbat aufzuheben, sondern er sagt nur, ich lege das anders aus als ihr. Also er ist genauso gesetzestreu, nur mit einer anderen Auslegung. Händewaschen. Er sagt, ja, ihr habt so Regeln zum Händewaschen, die stehen aber gar nicht in der Tora. Wo habt ihr die eigentlich her? Und jetzt habt ihr Regeln, die außerhalb der Bibel kommen, also es gibt keine Regeln zum Händewaschen, und die nehmt ihr plötzlich wichtiger als die Regeln, die in der Bibel stehen. Da war er dann pharisäerkritisch. Aber er hat ein wichtiges Wort gesagt, Matthäus Kapitel 23, fängt an mit dem Jesuswort. Die Pharisäer sitzen auf dem Lehrstuhl des Mose. Alles, was sie sagen, das tut und haltet. Wow, ja, das ist ein Vers, den man oft gar nicht liest. Alles, was die Pharisäer
das
sagen, das
Jesus
tut und
zu seinen
haltet.
Zuhörern.
Ja.
Ja, also haltet euch daran.
Haltet euch daran. Mhm. Ja. Und dann denkt man, ja, Moment, aber du streitest doch dauernd mit ihnen. Und dann sagt er, ja, das Problem ist woanders. Sie lehren es zwar richtig, aber sie tun es nicht. Sie halten sich selber nicht daran. Da liegt das Problem. Wenn du eine Lehre hast, die an sich richtig ist, aber dann falsch lebst, und dann zählt er so Beispiele auf, dass man eben das selber nicht hält, was man andere lehrt, oder dass man mit seinem guten Verhalten versucht, besser dazustehen als die anderen, dass man sozusagen damit hausieren geht und so. Das sind Dinge, die Jesus ablehnt, aber er sagt an sich, das, was sie lehren, ist alles ganz richtig.
Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage. Vielleicht hört uns jetzt jemand zu und denkt, ja, du meine Güte, ich kann doch kein Bibelstudium betreiben. Wie soll ich denn jetzt rausfinden, wie ich Jesus quasi richtig zu verstehen habe aus dem Neuen Testament heraus? Und diese Prägung, die wir haben, die sitzt ja oft auch ganz tief. Das merke ich ja auch bei mir selber. Was wäre ein guter Anfang, wenn jemand versuchen möchte, Jesus mal ohne diese, ich sag's jetzt mal, christliche Brille zu lesen und wirklich Jesus aus seinem Judentum heraus zu verstehen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man einem Theologielehrer und Dozenten nicht stellen darf. Ich bin ja viel in der theologischen Ausbildung und ich sage natürlich immer, ja, also ne, Bibel lesen, Bibel studieren, Bibellexika lesen, Bibelkommentare lesen und so. Ja, aber dafür hat man natürlich nicht immer Zeit. Also gibt es auch eine kleinere Lösung? Ja, die kleinere Lösung ist, bei sich selber anzufangen und zu sagen, immer da, wo ich gerade mich selber sagen, etwas Negatives über Juden sagen höre, kurz innezuhalten und mich zu fragen, woher weiß ich das eigentlich? Ne, also wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir haben ja die Geschichte von Zachäus, und Zachäus war ein Zöllner und die Juden haben ja die Zöllner gehasst, dann kurz einzuhalten und zu sagen, wenn ich jetzt einen jüdischen Freund hätte, der säße jetzt neben mir, würde der da zustimmen? Würde er sagen, ja, wir Juden hassen Zöllner, das stimmt. Ne? Und nein, wahrscheinlich nicht. Er würde wahrscheinlich widersprechen. Und dann muss ich gucken, wo habe ich das eigentlich her? Dann kann ich zwei Wege gehen. Entweder ich informiere mich und versuche mal herauszufinden, wie viel Hass waren eigentlich die Zöllner. Oder ich sage, vielleicht brauche ich diesen Satz gar nicht. Vielleicht funktioniert die Zachäus-Geschichte auch, ohne dass ich was Schlechtes über Juden sage. Und siehe da, in dem Zachäus-Text selber steht ja auch nichts Schlechtes über die Juden. Da steht ja gar nicht drin, dass die Zöllner verhasst waren. Steht nirgendwo im Neuen Testament. Das haben wir als Christen immer hinzugefügt, um die Geschichte dramatischer zu machen. Also eine einfache Lösung, wenn ich nicht studieren und Bibel, also Kommentare lesen, Lexika lesen, ist, weniger hinzuzufügen. Das ist das, was ich auch in meinen Seminaren immer sage. Du musst gar nicht mehr wissen. Du musst nur das, was du meinst zu wissen und hineinträgst in die Geschichten, weglassen. Erzähl mal die Zachäus-Geschichte ohne den Hass auf die Zöllner. Dann wird es eine Geschichte von einem Menschen, der an Jesus interessiert ist, der offensichtlich in seinem Leben betrogen hat, das sagt er zumindest selber, und der sagt, jetzt möchte ich aufhören damit, ich gebe alles zurück und offensichtlich an Jesus glaubt. Hurra, eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, ohne irgendwas Böses über die Juden zu sagen.
Ja, vielen Dank. Das waren viele spannende Gedanken. Das ist eigentlich ein Thema, wo man sich noch viel intensiver damit beschäftigen könnte und vielleicht auch müsste, um ein gutes Zusammenleben von Christen und Juden zu ermöglichen. Wir belassen es jetzt erst einmal dabei. Wer sich interessiert, der kann auf Ihrer Webseite vorbeischauen. Sagen Sie vielleicht gerade einmal noch die Adresse von der Webseite.
Ja, es gibt zwei, entweder www.guidobaltes.de, ganz einfach, und da gibt es viele Artikel von mir, Videos und sowas, oder bibelentdeckungen.de, da gibt es das gleiche Material, also man kann die eine oder die andere Webseite wählen.
Ja, vielen Dank, Herr Baltes, dass Sie heute zu Gast bei uns waren und uns ein bisschen was über Jesus, den Juden, erklärt, gelehrt haben.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich freue mich, dass Sie bei dieser Sendung mit dabei waren und hoffentlich ganz gespannt zugehört haben, was Dr. Guido Baltes über Jesus, den Juden, erzählt hat. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat und Sie sie noch einmal nachhören möchten, finden Sie sie in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch. Dort finden Sie dann die Sendung, die können Sie gerne auch weiterempfehlen. In der Technik war Till Heimer. Wenn Sie möchten, ein anderes Mal bei Das Gespräch. Shalom und auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.